Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Patent-Podcast. Mein Name ist Friederike Stephan, ich bin deutsche Patentassessorin und European Patent Attorney. Ich mache Patent-Kauderwelsch verständlich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und schön, dass du da bist. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich habe heute Frau Dr. Kleißel bei mir im Interview. Sie ist Patentprüferin beim Deutschen Patent- und Markenamt und ich will auch gar nicht zu viel verraten, denn sie stellt sich gleich auch nochmal selbst vor. Ich hoffe, dass du mit dieser Folge einen Einblick bekommst, was im Patent- und Markenamt so passiert, was die Patentprüfer für Menschen sind und was sie den ganzen Tag so machen und auch, wie man eigentlich Patentprüfer wird. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Frau Dr. Kleißel, ich freue mich sehr, dass Sie heute in meinem Podcast sind und ich würde auch gerne direkt einsteigen. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Ja, guten Morgen. Ich heiße Veronika Kleißel, bin Patentprüferin beim Deutschen Patent- und Markenamt und bin jetzt seit 2012 in dieser Funktion, in der Patentprüfung und seit 2020 bin ich auch Gruppenleitung in der Abteilung für Medizintechnik und prüfe hier vor allem Anmeldungen auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie. In diesem Bereich habe ich auch meine Promotion gemacht und habe von daher auch praktische Erfahrung tatsächlich in diesem Gebiet.
Ja, vielen Dank. Das ist schon mal sehr gut. Und ich nehme diese Podcast-Episode vor allen Dingen deswegen auf, weil mein Podcast ja vor allen Dingen für Entwickler und Manager und Unternehmen ist. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass bei Patentthemen diese Menschen keine wirkliche Kommunikation mit dem Patentamt direkt haben, sondern dass da immer eigentlich ein Patentanwalt dazwischen geschaltet ist. Deswegen haben sie nicht so viele Berührungspunkte und für viele fühlt sich das, glaube ich, so ein bisschen an wie so eine Blackbox. Es ist irgendwie nicht so klar, was der Patentprüfer da so macht, was das für Menschen sind. Und es ist so ein bisschen unnahbar vielleicht auch für diese Mitarbeitergruppe. Deswegen wäre meine Frage, können Sie uns ein bisschen erzählen über Ihre tägliche Arbeit, was Sie als Patentprüferin so machen, so einen kleinen Einblick geben, dass diese Blackbox so ein bisschen transparenter wird?
Klar, das versuche ich mal. Es ist natürlich so, dass wir, man kann sich das nicht so vorstellen, als würden wir im Labor sitzen und da irgendwie irgendwelche Versuche machen, sondern wir arbeiten ausschließlich tatsächlich am Rechner mittlerweile. Es gibt seit 2011 die elektronische Schutzrechtakte, das heißt, ich kriege alles auf meinen Rechner in ein System eingespielt. Und das ist eigentlich auch das, was ich den ganzen Tag dann mache. Ich lese eben so eine Anmeldung, es kommt eine Patentanmeldung rein, ich lese die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen, versuche das Ganze zu verstehen, was ist denn eigentlich der Kern der Erfindung. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit, die Recherche. Das ist wirklich dann auch Detektivarbeit. Das heißt, ich schaue am Rechner in verschiedenen Tools, die wir zur Verfügung haben, ob es weltweit diesen Gegenstand der Erfindung schon gibt. Das heißt, die Erfindung neu ist oder ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das versuche ich dann eben rauszufinden und dann schreibe ich einen kurzen Prüfbescheid an den Anmelder und teile ihm eben kurz mit, was ich gefunden habe oder ob ich überhaupt was gefunden habe, ja.
Das heißt, die Arbeit ist definitiv am Schreibtisch durchzuführen und nicht im Labor. Sie haben ja auch wahrscheinlich dann verschiedene Tools auf Ihrem Rechner, mit denen Sie suchen. Was sind das für Tools? Können Sie das kurz mal erklären?
Also wir beim Deutschen Patent- und Markenamt benutzen hauptsächlich das sogenannte DPATIS. Das ist ein Patentinformationssystem. Da sind ganz Millionen Patentschriften drin. Wir können aber auch das Tool vom Europäischen Patentamt benutzen, das heißt EPOC. Und da versuchen wir mit Hilfe von verschiedenen Suchbegriffen den Gegenstand der Erfindung zu finden. Wir können natürlich auch mal im Internet schauen. Es gibt auch viele wissenschaftliche Veröffentlichungen in irgendwelchen Zeitschriften. Das ist auch oft ein Weg, den ich gehe, um irgendwie einen Gegenstand zu finden.
Das heißt, Sie haben dann auch wirklich Zugriff auf diese ganzen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die man so in den wissenschaftlichen Publikationszeitschriften dann findet?
Ja, auf einen Großteil, Genau,
Okay.
haben wir da Zugriff. Also das ist wirklich vom Patentamt. Wir haben über verschiedene Bibliotheken, also auch wir sind da auch gut vernetzt weltweit und auch mit anderen Bibliotheken eben findet da ein Austausch statt. Wenn ich mal irgendwie ein Paper oder sowas sehe, was ich jetzt, wo ich keinen direkten Zugriff habe, dann kann ich auch die Bibliothek anschreiben und sagen, könnt ihr mir das vielleicht mal besorgen? Ich bräuchte das einfach für meine Arbeit, um zu schauen, ob da genau die Erfindung vielleicht beschrieben ist. Und um einfach auch mal so ein Beispiel zu nehmen, ich arbeite ja im Bereich der Medizintechnik. Wenn ich dann so loslege, man hat irgendwie zum Beispiel einen Rollstuhl, der da angemeldet wird, dann fange ich an, einfach mit Suchwörtern, also zum Beispiel Rollstuhl mit 4 Rädern, diesen zu suchen und schaue mir dann diese Treffer, die ich dann habe, schaue ich dann wirklich nach und nach durch, um zu sehen, ist das jetzt genau so ein Rollstuhl wie in der Erfindung angemeldet.
Genau, okay, super. Da können wir uns schon mal ein gutes Bild jetzt von machen. Aber wie ist das zum Beispiel mit den asiatischen Patenten, ne? Also wir wissen ja, der Markt ist ziemlich überflutet mit gerade mit asiatischen Dokumenten. Da wird ganz, 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 ganz viel angemeldet. Und wie ist das? Ich meine, Sie verstehen wahrscheinlich kein Chinesisch. Wie machen Sie das dann?
Nein, also Voraussetzung für den Beruf ist, dass man natürlich gut Englisch kann und auch Französisch, Deutsch sowieso. Es gibt eine Zusammenarbeit mit der WIPO, das ist eine internationale Patentorganisation. Die haben ein Übersetzungsprogramm, das auf künstlicher Intelligenz beruht. Also da liegen neuronale Netze dahinter, die speziell auf Patentanmeldungen oder Patentschriften trainiert wurden. Und mittels dieses Programms werden uns diese, also über 50 Millionen asiatische Schriften, China, Japan, Korea hauptsächlich, in das System eingespielt in englische Übersetzung. Das heißt, ich kann dann diese ganzen asiatischen Schriften auf Englisch durchsuchen, mit Stichwörtern natürlich. Genau.
Ja, ich finde das immer wieder total faszinierend, was sich da so entwickelt hat in den letzten Jahren, auch mit der Einführung der digitalen Akte. Ich weiß noch, als es das noch nicht gab, da musste man ja immer in die Papierakte gucken und jetzt sind ja auch noch nicht alle Sachen digitalisiert, aber fast alles. Also wenn man jetzt die Akteneinsicht macht zum Beispiel und dann was nur nicht digitalisiert ist und man das anfragt, dann geht es auch relativ schnell, dass das dann alles gescannt wird vom DPMA aus. Das finde ich immer ganz toll. Das macht richtig viel Sinn auch. Also ja, toll, dass Sie da so vernetzt sind. Sie haben jetzt eben gerade auch gesagt, dass Sie Gruppenleiterin sind. Können Sie uns da noch mal ein bisschen so erzählen, wie das ja, sozusagen im DPMA funktioniert mit so einer Abteilung, mit so einer Gruppe? Welches Fachgebiet umfasst so eine Gruppe vielleicht auch und welche Teilbereiche haben dann die Mitarbeiter so unter sich?
Ja, also wir sind tatsächlich eine Patentabteilung. Wir sind, glaube ich, 27 Leute sind wir im Moment und unterteilt in 4 Gruppen. In meiner Gruppe sind ganz unterschiedliche Prüferinnen und Prüfer, die ganz unterschiedliche Teilgebiete bearbeiten. Grundsätzlich sind wir als Abteilung jetzt in der Medizintechnik zu verorten. Das heißt, wir machen alles im Bereich der Medizintechnik. Ich mache zum Beispiel viel Bildgebung in der Magnetresonanztomographie. Einer aus meinem Team macht viel Endoskopie, mehr so maschinenbautechnische Elemente dann. Also wir sind da auch komplett durchgemischt und es gibt dann eben auch Rollstühle, Krankenbetten, Computertomographie, Mammographie. Also es wird bei uns irgendwie alles, was im Bereich der Medizintechnik ist, geprüft.
Ja, genau, okay. Also jeder Prüfer hat da wirklich sein eigenes Gebiet und ist dafür dann zuständig für all das, was dann da reinkommt, ne? Es muss aber ja
Genau.
auch irgendwie klassifiziert werden. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, weil ich da einen Ausbildungsabschnitt gehabt habe beim DPMA, dass dann es bestimmte Prüfer gab, die Klassifizierungen vorgenommen haben, also die geguckt haben, wohin, welches Gebiet gehören denn überhaupt die Patentanmeldungen. Machen Sie das oder
Genau.
macht das einer von Ihren Mitarbeitern oder wie ist das?
Das macht bei uns, also Eingangsprüfung heißt das bei uns, das sind irgendwie die ganzen Anmeldungen, die reinkommen. Da gibt es ein eigenes Team, die machen das im Wechsel und schauen sich an, was da reinkommt. Da ist aber mittlerweile hat sich das auch schon ein bisschen verändert, da ist ein elektronischer Klassifikator vorgeschaltet, der auch auf künstlicher Intelligenz basiert, der eine Vorauswahl trifft. Und dann schaut man sich das an, was hat denn der jetzt vorgeschlagen, in welche Klasse, also in welche Klasse kommt es rein oder zu welcher Prüfungsstelle kommt es hin? Und die letzte Entscheidung trifft dann halt der Eingangsprüfer und schiebt es dann in die jeweilige Prüfungsstelle rein.
Ja, wow, das ist ja cool. Das war mir noch nicht bekannt, dass es da jetzt auch künstliche Intelligenz in dem Bereich gibt. Und weil das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach zu sehen, weil das dann oft verschleiert ist durch die blumigen Patentbegriffe, die die Anwälte so benutzen. Also ja, war cool, dass das so weit schon gediehen ist. Wie ist das denn in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie einen Prüfungsbescheid ausstellen? Wie viel Zeit haben Sie denn dafür oder wie viel nehmen Sie sich dann in dem Fall?
Also grundsätzlich gibt es da keine offizielle Vorgabe oder so. Ich für meine Prüfungsgebiete kann sagen, dass ich so im Durchschnitt 2 Tage brauche, um eben so eine Akte und so eine Anmeldung zu lesen, zu verstehen und dann eben zu recherchieren und dann auch tatsächlich den Prüfbescheid auf den Weg zu bringen. Das kommt aber wirklich auch aufs Prüfgebiet drauf an. Manche Prüfgebiete sind vielleicht ein bisschen komplexer noch und man braucht man halt vielleicht auch mal 3 oder 4 Tage. Manche sind einfacher von der Technik her. Da kann man dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich brauche nur einen Tag oder so für so eine Akte. Also das ist im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, so um die 2 Tage, ja.
Okay. Jetzt ist mir das schon oft untergekommen, dass gerade Entwickler, die nicht so viel zu tun haben mit Patentthemen normalerweise, wenn die einen Prüfungsbescheid in die Hände bekommen, in dem steht, dass die Erfindung nicht patentfähig ist und das ist auch alles schön aufgelistet, warum das der Fall ist, also warum sie nicht patentfähig ist, die Erfindung, dann schlagen die ganz oft die Hände über dem Kopf zusammen und denken sich, oh Gott, das ist ja total negativ. Was habe ich da bloß gemacht? Das ist ja alles total trivial, meine Idee. Und wie kam ich überhaupt je auf die Idee, das überhaupt anmelden zu wollen? Was sagen Sie dazu? Also, das ist ja erstmal ein ganz negativer Eindruck. Was können Sie diesen Menschen mitgeben?
Ja, auf jeden Fall nicht resignieren, sondern das Ganze einfach sich vernünftig mal durchlesen. Es liegt in der Natur der Dinge, dass so ein Prüfbescheid erstmal mal negativ rüberkommt, weil wir einen Prüfbescheid ja nur verschicken, wenn wir ein Patent eben nicht gleich erteilen können. Ja? Wenn das eine patentfähige Erfindung wäre, würden wir gar keinen Prüfbescheid verschicken, sondern dann würden wir die Patenterteilung durchführen und Sie kriegen eine schöne Urkunde. Grundsätzlich ist es auch so, dass die Patentansprüche von so einer Erfindung erstmal sehr weit gefasst sind. Vielleicht um mit dem Beispiel von vorher nochmal zu argumentieren, wenn da jetzt wirklich im Hauptanspruch, also die erste Version, nur steht Rollstuhl mit 4 Rädern, da glaube ich, stimmt mir jeder zu, da werden wir ganz viele finden. Das gibt es nämlich schon sehr oft. Wenn Sie aber dann vielleicht eigentlich in Ihrer Erfindung, in einer Anmeldung dann beschrieben haben, dass dieser Rollstuhl mit 4 Rädern eben ganz speziell gefaltet werden kann, also eine Falttechnik dahinter liegt, die eben ganz neu ist und es nicht gibt, dann hat man danach natürlich die Möglichkeit, diesen Hauptanspruch dann einzuschränken mittels dieser Falttechnik, indem man die eben mit aufnimmt und beschreibt. Das heißt, man schränkt das ein bisschen ein und dann ist vielleicht der Stand der Technik nicht da, um zu sagen, okay, nee, schau mal, das gibt's schon, ja, sondern dann kann man sagen, ja, okay, das hebt sich jetzt vom Stand der Technik ab, das ist neu und das ist erfinderisch und dann kann man natürlich ein Patent erteilen. Das heißt, man muss wirklich einfach seine Erfindung komplett beschreiben, in einer umfangreichen Beschreibung, wo alles genau drin steht. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einer Anmeldung. Und dann hat man immer die Möglichkeit, einfach noch was einzuschränken und muss nicht gleich resignieren, wenn man einen negativen Bescheid bekommt.
Okay, also man kann ja nichts in die Patentansprüche aufnehmen, was man nicht am Anfang beschrieben hat. Deswegen haben Sie auch gerade schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass alles direkt von Anfang an drinsteht, wenn man die Patentanmeldung einreicht. Genau, also das wäre auch so ein bisschen Ihr Tipp, den Sie wahrscheinlich den Anmeldern weitergeben können, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man wirklich alle Ausführungsbeispiele dann mit in diese Beschreibung mit aufnimmt, damit man eben dann später damit einschränken kann, weil man kann nicht mit irgendwas einschränken, was nicht ursprünglich da drin gestanden ist. Also man kann nicht im Nachhinein dann noch irgendwas aufnehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das wirklich sich sorgfältig überlegt und alles mit aufnimmt und lieber mal einen Satz mehr spendiert sozusagen, damit man eben die Möglichkeit dann hat. Und was man natürlich auch immer machen kann, wenn man jetzt wirklich gar nicht versteht, was der Prüfer oder die Prüferin da geschrieben hat, dann kann man auch mal zum Telefon greifen und vielleicht anrufen und fragen. Also wir sind jetzt auch nur Menschen und einfach mal auch zum Telefon greifen und anrufen und dann kann man manches auch vielleicht schneller klären. Grundsätzlich ist das Verfahren natürlich schriftlich, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also wir sind da auch ganz, ganz offen und telefonieren auch ganz gern mal.
Okay, also zur Klärung von Missverständnissen zum Beispiel ist das natürlich sinnvoll, dass man dann in den direkten Austausch geht und nicht ständig einfach nur Briefe hin und her schickt, wo man dann wieder vielleicht Missverständnisse kreieren würde. Aber natürlich sollte man auch darauf achten beim Anmelder, dass man jetzt nicht jeden Tag anruft bei Ihnen wahrscheinlich. Das wäre
Genau,
dann
ja.
etwas der Arbeit behinderlich sozusagen. Okay. Das heißt, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie am liebsten dann auch ein bisschen mehr Offenbarung haben oder ne, dass man die Anmelder daraus schöpfen können. Aber wahrscheinlich ist Ihnen auch nicht so lieb, wenn Sie jetzt seitenlange Ausführungen bekommen. Wie sehen Sie das? Wie ist das von Ihrer Seite? Was hätten Sie da gerne am liebsten?
Ja, am liebsten natürlich irgendwie nicht zu umfangreich. Also wenn man natürlich jetzt 100 Seiten Beschreibung hat, die ich lesen muss, dann dauert die Prüfung natürlich auch wieder länger, weil ich muss ja mehr alles genau durchlesen, um es zu verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt, man sollte schon pragmatisch das reinpacken, was die Erfindung ausmacht, aber man muss es jetzt nicht redundant irgendwie fünfmal dann nochmal umschreiben, um den gleichen Sachverhalt nochmal zu beschreiben. Also wirklich da pragmatisch das alles reinzupacken, weil sonst wären wir ja auch überflutet und wir müssen es ja alles lesen. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie 20 Seiten kann ich relativ zügig lesen, 100 Seiten brauche ich halt einfach schon mal ein bisschen länger, ja.
Und da darf man auch gerne nochmal erwähnen für den Anmelder, dass es dann auch mehr Geld kostet. Weil für jede Seite ab irgendwas, ne, dann muss man ja extra zahlen. Insofern auch von der Seite her macht es eigentlich Sinn, sich dann auf das Wesentliche zu beschränken. Aber natürlich trotzdem genug Offenbarung zu haben, um dahinterher draus schöpfen zu können. Ich glaube, das ist immer so eine Balance, die man da auch finden muss, irgendwie bei jeder Anmeldung.
Genau. Ich glaube, für die Beschreibung, die Seiten, weiß ich jetzt gar nicht, ob die extra kosten, aber die Patentansprüche, ich glaube, bis, weiß ich nicht, bis 10 sind
Genau.
inbegriffen quasi in der Anmeldegebühr und dann zahlt man aber pro Anspruch. Also da kann man sich
Ja.
schon informieren und das ist auch so eine ganz gute Richtlinie dann meistens, ja.
Ja, beim Europäischen Patentamt weiß ich, dass man auf jeden Fall mehr bezahlt bei den Seiten
Okay.
irgendwann.
Okay, das.
Genau. Als Patentprüferin haben Sie ja auch so ein bisschen extra Aufgaben ab und zu mal, also die nicht so häufig vorkommen, zum Beispiel Einspruchsverhandlungen. Wie ist das dann? Was ist für Sie da als Patentprüferin vielleicht auch die Besonderheit im Gegensatz zu dem, was Sie so täglich machen?
Also grundsätzlich kommen Einspruchsverhandlungen bei uns jetzt in dem Gebiet nicht so oft vor in der Medizintechnik, aber es gibt andere Technikgebiete, wo öfter Einsprüche auch einhergehen. Ich nehme immer sehr, sehr gerne eigentlich mal an so einer Einspruchsverhandlung teil. Das kommt zwei, dreimal im Jahr ungefähr vor. Und da sitzt man dann nicht mehr nur alleine am Rechner und entscheidet über irgendeinen technischen Sachverhalt, sondern man hat dann einen Spruchkörper. Also man entscheidet als Patentabteilung. Drei Leute sitzen da drin und entscheiden dann über den Einspruch. Und man hat einfach dann diese Diskussion mit den Kollegen, die vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel auf die Gegenstände werfen, finde ich immer besonders spannend. Und auch dann die eigentliche Verhandlung, wo ja dann auch zwei Parteien kommen, sprich die Patentinhaberin und die Einsprechende, die dann auch ganz andere Argumente vielleicht vorbringen noch. Also das finde ich immer besonders spannend und ist dann einfach mal was anderes, als wenn man immer nur alleine am Rechner sitzt. Weil sonst entscheidet man wirklich die Anmeldungen alleine und hat da auch gar nicht so den großartigen Austausch dann.
Genau, und aber der Prüfer, der sozusagen entschieden hat über die Erteilung, der ist dann auch dabei bei den drei Leuten, die dann da in der Einspruchsverhandlung sind,
Das
oder?
kann durchaus sein, ja. Also das
Okay.
kann durchaus sein, ja.
Okay, und wie ist das dann im Vorfeld? Lesen Sie natürlich die ganzen Schriftsätze. Das ist ja auch erstmal im schriftlichen Verfahren alles, dass es hin und her geht. Und irgendwann kommt es dann zur mündlichen Verhandlung. Und Sie machen sich dann wahrscheinlich ein Bild vorher, haben vielleicht schon mal eine Meinung in eine Richtung gebildet, aber sind natürlich offen dann wahrscheinlich dafür, wenn Sie in die mündliche Verhandlung reingehen, um zu gucken, was da kommt dann noch an Argumenten. So
Genau,
stelle ich
ja.
mir das
Also man
vor.
liest sich das alles vorher durch. Natürlich hat man dann irgendwie sich da ein Bild gemacht, aber man hat jetzt noch, also ich finde es immer sehr spannend, was dann eigentlich auch noch in der Verhandlung dazu kommt. Also man kann auf keinen Fall vorher schon sagen, okay, so oder so geht's aus, ja,
Ja.
weil manchmal kommen dann noch Aspekte, die man vielleicht gar nicht irgendwie bedacht hat und dann kippt das Bild nochmal ganz in eine andere Richtung oder so. Also das ist immer sehr, sehr spannend und man kann es eigentlich nie vorhersagen, was passieren wird, ja.
Ja, vor allen Dingen, weil die beiden Seiten ja auch bis zum Ende Anträge noch stellen können, ne, über die man dann entscheiden muss, die nochmal vielleicht irgendwie von irgendwo herkommen, den man gar nicht erwartet hätte. Überraschungseffekt. Ja, klar. Auf jeden Fall spannend, so eine Anschlussverhandlung, glaube ich. Also ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn jetzt jemand da draußen ist, der gerade zuhört und sagt, boah, Patentprüfer als Beruf, das hört sich ja total spannend an. Was können Sie dem dann über die Laufbahn so ein bisschen erzählen? Wie wird man Patentprüferin?
Man braucht auf jeden Fall ein naturwissenschaftliches Studium, weiß nicht, ob Ingenieur, Physiker, da gibt es ja eine ganze Menge. Braucht dann auch auf jeden Fall 5 Jahre Berufserfahrung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei unserem Job. Und man muss auch eben Deutsch, Englisch und Französisch können, damit man auch gut eben die Recherche weltweit durchführen kann. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Und wir freuen uns immer über neue Kollegen und Kolleginnen.
Was würden Sie sagen, was sind die Vorteile, wenn man beim Patentamt arbeitet?
Also Vorteile sind auf jeden Fall, es ist ein krisensicherer Job, was in heutigen Zeiten ja auch ein großes Thema ist. Es ist ein sehr, sehr flexibler Job, weil man wirklich sehr, also man arbeitet alleine, das muss man natürlich mögen, das mag vielleicht nicht jeder, aber man kann sich wirklich alles selber einteilen und man hat tausende Teilzeitmodelle, also wie man das gestalten kann, das kann man wirklich sehr individuell auf seine persönliche Situation maßschneidern. Und ich bin selber Mutter von 2 Kindern und mache wirklich den gleichen Job wie jeder andere, der Vollzeit arbeitet, arbeitet selber jetzt aber nur in Teilzeit. Und das finde ich sehr, 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 sehr positiv an meinem Job auch. Ja.
Okay, also man kann das sehr gut mit Familie verbinden.
Ja.
Okay. Ja, ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, als ich damals im Patentamt war, da gab es ja diesen Paternoster, also das Patentamt hat ein Paternoster. Und ich bin dann immer mit dem Paternoster zu meinem Ausbilder hochgefahren und abends wieder runtergefahren. Also der Ausbilder, der mich betreut hat, das war auch ein Patentprüfer. Und ich weiß auch sogar noch, dass ich war dann beim Fasching da, es war im Februar 2015, und da war der Paternoster einmal voll mit Konfetti. Also es war eigentlich echt eine schöne Sache. Jetzt habe ich gehört, dass das nicht mehr so einfach ist, mit dem Paternoster fahren zu dürfen, sondern man muss da so eine Art Führerschein haben. Stimmt das?
Ja, also Führerschein ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ja. Es ist tatsächlich so, dass nur eingewiesene Beschäftigte, heißt das, dürfen damit fahren. Also es gibt da eine Sicherheitsunterweisung, die man sich anschauen muss. Also da steht dann drin, dass man eben nur zu zweit fahren darf und man darf irgendwie keine schweren Lasten damit befördern und solche Sachen, weil es ja doch schon ein Risiko ist. Der läuft ja wirklich immer durch und man muss da eben vorsichtig ein- und wieder aussteigen. Und genau, das ist die Sicherheitsunterweisung. Aber es war jetzt tatsächlich so, der war jetzt wirklich 3 Jahre kaputt, weil es auch schwierig ist, Ersatzteile zu bekommen. Also die müssen teilweise von Hand gefertigt werden, weil es ja doch schon auch eine alte Technik ist. Und tatsächlich seit Ende August 2022 läuft er jetzt auch endlich wieder. Und das ist echt sehr schön. Ich genieße es auch immer, damit zu fahren.
Ja, ich fand das auch immer ganz toll. Also der Paternoster war immer mein Highlight jeden Tag. Abgesehen natürlich von der Prüferarbeit. Okay, ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich fand auch, dass es jetzt so einen ganz tollen Einblick mal gibt über die Arbeit eines Patentprüfers. Und ich hoffe, dass viele da jetzt sich ja irgendwie ein besseres Bild von machen können. Also vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Das war jetzt also die Folge mit der Patentprüferin Frau Dr. Kleisel vom Deutschen Patent- und Markenamt. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dir in gewissem Maße weitergeholfen und du konntest was für dich mitnehmen. Ich habe dir den Link zum Deutschen Patent- und Markenamt, zum DPMA, in die Shownotes getan, falls du da mal auf die Webseite schauen möchtest, wegen Stellenanzeigen, aber auch allgemein, um dir Informationen anzuschauen. Die haben da ganz viel auf ihrer Webseite publiziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder allgemein dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich immer über Weiterempfehlungen und du kannst mich auch gerne bewerten auf einer der großen Podcast-Bewertungsplattformen, zum Beispiel bei Apple Podcast. Und worüber ich mich ganz besonders freue, ist persönliches Feedback, also wenn du mir einfach mal eine E-Mail schreibst und mir sagst, was dir gut gefällt oder was ich vielleicht auch noch verbessern kann oder was du auch vielleicht an Themenvorschlägen hast. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald.